Meine Damen und Herren, ich darf Sie begrüßen zum Wintersemester Grundlagen der Biochemie. Darf ich mal fragen, in welchem Semester Sie sind? Wer ist zweites Semester? Aha. Wer ist drittes Semester? Okay, nicht so arg viele, ja. Ja, dies ist eine Vorlesung in zwei Durchgängen sozusagen in diesem Semester Biochemie, also unter der großen Überschrift Pharmazeutische Biologie, Grundlagen der pharmazeutischen Biologie. Da haben wir die Biochemie im Wintersemester und im Sommersemester lese ich dann die Genetik. Das gehört zusammen. Biochemie und Physiologie wird hier sagen gemeinsam abgehandelt. Meine Vorlesung ist etwas anders als viele anderen Vorlesungen, aus vielerlei Gründen oder aus einigen Gründen. Ich will Ihnen zwei zumindest davon nennen. Das eine ist, Sie haben alle so ein Gerät hier mitgenommen und ich würde Sie bitten, wenn diese Kiste hier steht, das automatisch zu machen, damit ich nicht hinter jedem herbrüllen muss sozusagen. Wir stimmen ab, das ist ein TET-System, ich weiß nicht, ob Sie das alle kennen, das ist ein Abstimmungssystem, das ich mir gekauft habe, als ich hier einen Preis gewonnen habe für exzellente Lehre. Das hat 15.000 Euro, war das Preisgeld, ja, und dann ein Auto hatte ich schon, ja, also habe ich mir überlegt, was kannst du dafür kaufen, und ich wollte das natürlich reinvestieren in die Lehre. Das war eine Initiative der Studenten, muss ich sagen, eine universitätsweite Ausschreibung. Wer hier an der Universität die beste Lehre macht, diesen Preis habe ich, wie gesagt, gewonnen vor einigen Jahren. Und habe dann mir überlegt, was kaufst du dafür? Und da gab es verschiedene Optionen, Bücher oder irgend sowas. Aber ich wollte was haben, wo ich selbst was davon habe. Und was ich tatsächlich, ich sag mal, innovativ in die Lehre einbringen kann, und habe mir dann diese Systeme gekauft. Das kostet ungefähr 15.000 Euro, also ist kein Spielzeug. Deshalb würde ich Sie auch bitten, diese Geräte dann nachher wieder hier reinzustellen nach der Vorlesung. Und zwar kann man hier ein oberes und ein unteres Ende unterscheiden. Wenn Sie mal gucken, die sind unterschiedlich. Ja. Unten ist das Ende mit den zwei Kontakten hier. Das ist nämlich diese Ladestation hier. Wenn Sie die andersrum reinstellen, dann haben Sie den ersten Test schon vergeicht sozusagen. Ja. Dann muss ich die nämlich umdrehen. Das kann man relativ einfach machen, indem Sie die richtig rumstellen, damit die dann wieder geladen sind. Das ist alles anonym, was wir hier machen. Also Sie brauchen hier nicht zu befürchten, dass Sie hier sozusagen an den Pranger gestellt werden. Im Gegenteil, das ist genau der Grund, weshalb ich dieses System gekauft habe. Ich halte meine Vorlesungen durchaus interaktiv, also ich rede viel mit den Studenten. Nehmen Sie so ein Teil mit hier. Morgen. Ja, das ist egal jetzt. Das ist jetzt egal. Gehen Sie mal, weil die sind jetzt nicht initialisiert. Insofern können wir das jetzt nicht machen. Wie gesagt, ich möchte, wenn ich interaktiv mit Ihnen rede, dann können Sie einfach reinsprechen. Das tun in der Regel nur relativ wenige, ja. Damit aber jeder sozusagen die Chance hat und auch diese Chance nutzen sollte, eine Meinung abzugeben. Das sind Fragen, die Sie sehr häufig gar nicht beantworten können. Also hier kommt es nicht darauf an, dass alles richtig ist. Das ist im Gegenteil. Ja, gerade die Fragen, die man nicht richtig beantworten kann, sind die Fragen mit dem höchsten didaktischen Potenzial, weil sie darauf aufmerksam machen, dass... dass man hier noch was lernen kann. Dies ist eine besonders schwierige Vorlesung, muss ich Ihnen sagen, deshalb, weil die Grundvorlesung, was ist los? U-Bahn. Probleme. Okay, U-Bahn. Okay. Diese Vorlesung ist insofern nicht ganz einfach zu halten, weil sie mit weil das eine Grundvorlesung ist und sie mit extrem verschiedenen Voraussetzungen hierher kommen. Also der Level ist extrem unterschiedlich. Die einen oder anderen werden sagen, okay, was redet der da für ein langweiliges Zeug? Das haben wir schon in der 11. gehabt oder irgend sowas, ja. Und andere werden vielleicht von Anfang an nicht so richtig mitkommen, ja, weil sie mit dieser Problematik noch nie beschäftigt haben. Deshalb, da vorne ist gewunken worden, die asiatische Fraktion. Deshalb ist es extrem wichtig aus meiner Sicht, dass Sie tatsächlich auch hier Position beziehen. Sie sehen dann selbst, wie viel Sie können. Auch wenn Sie der Meinung sind, dass Sie sehr viel können, werden Sie sehen, dass das eine oder andere eben auch noch nicht da ist. Das andere ist, dass ich diese Vorlesung sozusagen, ich sag mal, nicht umfassend halten kann und nicht werde. Das ist nicht meine Vorstellung von einer Didaktik an der Universität, dass man sozusagen so ein Lehrbuch hier von vorne bis hinten vorliest, ja, oder bespricht im Parforce-Ritt. Biochemie ist ein sehr, sehr umfangreiches Fach, muss man sagen. Das kann man studieren hier auch. Ja. Können Sie einen Master machen in Biochemie, dann machen Sie nur Biochemie. Das ist natürlich hier nicht der Fall in der Pharmazie. Das ist die wir versuchen Ihnen beizubringen, und das ist auch das, was abgefragt wird, was für Pharmazeutinnen und Pharmazeuten in der Biochemie wichtig ist. Und das ist sehr, sehr viel, kann ich Ihnen sagen, sehr viel. Aber ich kann das eben nicht alles vortragen. Und aus diesem Grund ist es sehr wichtig, dass Sie sozusagen neben dieser Präsenzveranstaltung hier tatsächlich auch studieren. Und studieren heißt eine Quelle hernehmen, eine Lernquelle hernehmen, sei es ein Lehrbuch, ja, aber auch andere Quellen, beispielsweise das Internet, ist durchaus eine Quelle, die man hier benutzen kann und wo ich auch großen Wert darauf lege, dass Sie sie benutzen. Sie werden sehen, wenn Sie mal Staatsexamen machen, und ich bin auch da, was wahrscheinlich nicht der Fall ist, dann jedenfalls mein Staatsexamen, so wie ich das zweite Staatsexamen, also das mündliche Staatsexamen mache, es läuft so ab, dass jeder Student, jede Studentin im Staatsexamen einen Computer vor sich hat und alles nachschauen kann, was ich frage. Ja, hört sich einfach an, ist aber nicht so einfach, denn ich stelle Fragen, die auch ich nicht beantworten kann. Ja? Also das ist so neu, was ich frage, dass selbst ich nicht weiß, worum es da geht. Aber es ist natürlich kein hoffnungsloses Unterfangen, sondern man findet das alles im Internet, und es geht darum, relativ schnell mit abstrakter Information klarzukommen und die dann in einem Prüfungsgespräch sozusagen erörtern. Das ist der Ansatz, den ich hier wähle, weil ich der Meinung bin, dass heute die Wissenschaft sich so schnell fortbewegt, dass man sich nicht mehr darauf verlassen kann, sich darauf zu verlassen, was man mal gelernt hat, dass das ausreicht. Und wir müssen mehr oder weniger auch vor dem Lehrbuch lernen oder in der Lage sein zu lernen. Ich werde in der Hauptvorlesung später auch vor dem Lehrbuch lehren, also Sachen lehren, die noch in keinen Lehrbüchern drinstehen, um sie daran zu gewöhnen, sich eben auch mit Sachen zu beschäftigen, die sie nicht gelernt haben. Das wird nach 3 Jahren zwingend notwendig sein, wenn sie dann in der Apotheke mal sind. Dann ist so viel Neues dazugekommen, dass sie einfach abgehängt werden, wenn sie sagen, okay, das habe ich nicht gehabt. Ja. Das geht nicht in unserem Beruf, jedenfalls nach meiner Auffassung nicht. Das ist ein bisschen anders hier im Grundstudium. Da muss man tatsächlich lernen. Wir legen hier die Basis für das, was wir nachher im Hauptstudium machen. Das heißt, Biochemie muss man lernen für diejenigen, die es noch nicht können. Ich denke mal, das sind die meisten. Das ist ein anspruchsvolles Fach, genauso wie Genetik. Und es wird eben auch anspruchsvoll geprüft, nämlich im ersten Staatsexamen, das ja, wie Sie wissen, ein deutschlandweites zentrales Staatsexamen ist, wo Fragen gestellt werden, die jetzt unter Umständen nicht zwingend was mit dieser Vorlesung direkt zu tun haben, denn ich bin nicht in dieser Kommission drin, die diese Fragen stellt. Kein Frankfurter Professor ist in diesen Kommissionen drin, die Fragen für das erste Staatsexamen stellen. Das heißt, wir wissen wirklich nicht, was da geprüft wird. Es ist halt Lehrbuchwissen. Da kann alles gefragt werden. Und so gesehen sind diese Bücher, diese Lernhilfen sozusagen, extrem wichtig. Das erste Lehrbuch, was ich Ihnen hier zeigen will, ist ein Lehrbuch, an dem wir mitgeschrieben haben, also Frau Dr. Zündorf und ich, zusammen mit Professor Kreis aus Erlangen und Professor Rimpler aus Tübingen. Das ist ein berühmtes Lehrbuch, muss ich sagen, das ursprünglich von Professor Reinhardt aus Tübingen verfasst wurde, aufgelegt wurde. Deshalb heißt es immer noch der Reinhardt. Professor Reinhardt lebt nicht mehr, aber der hat dieses Buch, dieses Konzept gemacht, was aus unserer Sicht ein sehr gutes Konzept ist. Es ist mittlerweile die 7. Auflage, die hier aktuell ist. Daran sehen Sie, das ist eigentlich ein Buch, was ich zu den Must-Have-Lehrbüchern zähle. Ich unterscheide Must-Have, Nice-to-Have und You-Can-Forget sozusagen. Ja? Es gibt ohne Ende Bücher und man muss sich da ein bisschen sortieren. Und da gibt es eben Standardwerke, die man meines Erachtens nach zu Hause haben sollte, die auch nachher in der Praxis noch relevant sind. Ich schaue auch immer wieder in dieses Buch hinein, also natürlich weiß ich auch nicht alles. Und das wäre ein Teil des Handapparates, der nachher im Berufsalltag sozusagen immer noch gute Dienste tut. Aber wir haben diese Bücher natürlich auch mittlerweile in Semesterstärke angeschafft, in der Bibliothek, in der Lehrbuchsammlung, ne, sind die gekauft worden, damit Sie dieses Buch auch ausleihen können. Aber diejenigen, die ein klein bisschen Spaß an diesem Zweig der Pharmazie haben, nämlich die Biochemie, den würde ich dieses Buch wirklich empfehlen, zum Kauf empfehlen. Ich weiß gar nicht, was es kostet, aber das kann man ja leicht rauskriegen. Ein zweites Lehrbuch, das ich hier auch noch aufzeigen will, ist dieses Buch hier, Biochemie heißt das. Das ist geschrieben von Professor Werner Müller-Esterl. Kennt den jemand? Ja, ne? Wer ist es? Bitte? Sie kennen den?
Also ich kenne den Namen.
Den Namen, okay. Kennt den noch jemand? Ne? Das ist erstaunlich, muss ich sagen. Hätte ich hier jetzt eine Frage stellen können, ne? Weil das ist der Präsident dieser Universität. Ja, ist der Präsident der Goethe-Universität, Professor Werner Müller-Esterl, ein Biochemiker in der Medizin. Er hat das Institut für Biochemie 2 in der Medizin, also im Fachbereich 16. Auch ein hervorragendes Buch, muss ich sagen. Allerdings hier reine Biochemie, wohingegen der Reinhardt mehr oder weniger alle biologischen Fächer abdeckt für Pharmazeuten. Also hier steht auch was über Systematik drin, hier steht auch was über Genetik drin und so weiter. Das ist also ein sehr komplexeres Buch. Dies ist ein reines Biochemiebuch, aber auch stark ausgerichtet für die Heilberufe, also nicht zwingend für die Biochemiker hier, die Naturwissenschaftler, sondern eben für die Mediziner. Also wirklich auch ein hervorragendes Buch. Aber das wäre zum Beispiel ein Buch, was ich unter der Kategorie Nice to Have einstufen würde. Wenn Sie mal in der Bibliothek sind, nehmen Sie es mal in die Hand, schauen mal rein. Und wenn Sie bestimmte Fragen haben, also bestimmt noch was mal anders erklärt haben wollen, ich sage mal die Proteinbiosynthese oder irgend sowas, dann ist es immer gut, ein zweites didaktisches Konzept zur Hand zu nehmen, um mit anderen Worten noch mal, ich sag mal, Fakten, biochemische Fakten erklärt zu kriegen. Also das ist für mich auch unheimlich wichtig. Ich bin ein Fan des Podcasts. Sie sehen, diese Vorlesung wird auch aufgezeichnet. Ne, wenn das morgens zu früh ist, Viertel nach neun, ja, der kann das dann auch im Internet sich anschauen, diese Vorlesung. Persönlich finde, man sollte auch kommen. So Vorlesungen haben immer auch was Persönliches. Es ist eben nicht ein Lehrbuch, was hier vorgetragen wird, sondern das sind didaktische Konzepte von Leuten, die eine ziemliche Erfahrung haben. Wie gesagt, ich bin noch 2 Jahre hier. Dies ist das vorletzte Wintersemester für mich hier. Meine Stelle ist schon ausgeschrieben. Ich bin schon angezählt sozusagen. Also so gut wie weg. Fange schon an zu stinken. Also das ist, ist bald vorbei bei mir. Also ich habe einiges an Erfahrung, habe diese Vorlesung auch schon oft gehalten und die wird immer, immer etwas anders sein. Also ich bin nicht jemand, der eine Vorlesung, ich sag mal, eins zu eins wiederholt, seine Skripten rausholt und das alles dann nochmal macht. Ja, das ist das Konzept, das heißt mit anderen Worten zwei Sachen. Erstens, arbeiten Sie mit, ja, wobei das nicht bedeutet, dass Sie hier besonders anstrengen müssen, sondern einfach zuhören müssen, aufpassen müssen. Ich stelle plötzlich eine Frage und dann wäre es gut, wenn ich eine Antwort kriegen würde. Das kann, da müssen Sie nicht aufzeigen, ja, sondern reinschreien, ja, das kriegen wir schon auseinandergewurschtelt. Das ist kein Problem. Das Zweite ist, wenn ich Sie strukturiert frage, also mit diesem Abstimmungssystem, stimmen Sie ab, egal ob das jetzt richtig ist oder nicht richtig ist. Ja, das spielt keine Rolle. Position beziehen ist heute alles. Ja, und Sie werden auch sehen, dass man, und das ist ein Teil der, sagen wir, dieser Übung, dass man manche Positionen vielleicht auch nochmal überdenken muss. Und dann gehen Sie ins Internet. Wenn Sie zu Hause sind, dann schreiben Sie wenig mit. Ich stelle diese Vorlesung auch, Sie kriegen die PDF-Files, ja, die sind auf einem Portal. Also wenn Sie auf meine Homepage gehen, dann sehen Sie meine ganzen Vorlesungen, wo man die finden kann im Netz. Sie sind offen für alle. Da ist dieser Videoclip dabei und natürlich, und dann stelle ich parallel dazu auch noch die PDF-Dateien dazu. Also Sie brauchen da nicht so arg viel mitzuschreiben. Was Sie mitschreiben sollen, vielleicht sind Sachen, die Sie spontan nicht verstanden haben, nicht gewusst haben spontan, und die schauen Sie nach im Internet. Ja, das ist eine der besten Übungen. Wenn Sie irgendwas zu Hause im Internet kurz nachgucken, Wikipedia beispielsweise, ich persönlich bin ein Fan von Wikipedia, sind längst nicht alle meiner Kollegen, ich wohl, ich halte das für ein hervorragendes Lexikon, ja, das zigfach Korrektur gelesen wurde von einer sehr kritischen Community. Also wenn Sie da mal was publizieren, was Fachliches publizieren, dann müssen Sie damit rechnen, dass Sie Prügel bekommen, ja, weil irgendeiner sagt, das ist ja Quatsch, was da steht und so, da wird das korrigiert. Also das ist alles ganz hervorragend. Das ist heute modernes Lernen. Ja? Wir haben alle oder viele von uns haben diese Teile hier. Ich sage immer, Sie haben das Wissen, das geballte Wissen, ja, haben Sie in der Hosentasche und können es mit den Fingerspitzen abrufen. Das ist heute, so sollte man heute lernen. Und Sie glauben gar nicht, was Sie auf diese Art und Weise subkutan in Ihr Gehirn reinbringen, ja, was mit Lernen gar nichts zu tun hat, aber wo Sie sich dann wieder erinnern, weil das eine spontane Sache war. Sie haben es nachgeschaut, das ist ein aktiver Prozess und das ist in der Regel wesentlich effizienter, als wenn Sie systematisch anfangen, hier zu lernen. Okay, ich möchte mal einen Test machen. Wir gucken uns mal dieses System an. Ich weiß nicht, ob Sie das schon gemacht haben. Haben Sie schon gemacht? Nee, ne? Gut, dann machen wir das jetzt mal. Ich schalte mal um. Das geht da folgendermaßen. Dann kommt der andere Bildschirm hier. Und dann haben wir hier eine Frage. In der Regel sind hier fünf Antworten. Ne? Und Sie drücken auf 1. Das geht also oben los. Ja, 1, 2, 3, 4, 5. 6 gibt es nicht, ja, wer 6 drückt, hat es nicht verstanden, ja. Und dann gucken wir mal, wie gut Sie sind. Und ich glaube, ich hoffe, dass hier, das geht relativ schnell, in 60 Sekunden oder so ähnlich, sollte das vorbei sein. So, ja, jetzt müssen Sie drücken. Wie viel haben wir? 19, schneller, 41, ich habe gut 50 weiter, haben noch längst nicht alle abgestimmt, glaube ich, 47, 48, okay, sieht ganz gut aus. Ja, immerhin, ja. Ich meine, manche sind noch nicht richtig getaktet, ja. Also heute ist Montag, wenn Sie Ihre Uhr stellen wollen, ja. Montag, das ist die richtige Antwort ist immer rot, ja. Und blau sind falsche Antworten. Aber immerhin, 89% haben das richtig gemacht. Das ist ein schönes Ergebnis, möchte ich mal sagen. So, Sie wissen jetzt, wie es geht. Und dann wollen wir mal loslegen. Ich warte mal ein bisschen, bis der Unterschied, bis der Beamer umgeschaltet hat. Das ist ein etwas älteres Modell. Ja, meine Damen und Herren, wir machen Biochemie. Und wir werden sehen, dass diese Biochemie sehr, sehr alt ist. Aber in den letzten 60 Jahren, hat sich hier ein enormer Wandel vollzogen. Und zwar ist die Biochemie vor ungefähr 60 Jahren, zur exakten Wissenschaft geworden. Biochemie war lange eine beschreibende Wissenschaft, ja, eine empirische Wissenschaft. Es wurde was beschrieben, bestimmte biochemische Abläufe. Aber vor 60 Jahren, vor ungefähr 60 Jahren, da hat sich das geändert. Da ist die Biochemie zu einer exakten Wissenschaft geworden. Und eine exakte Wissenschaft ist eine Wissenschaft, die auf Gesetzen beruht, wo man sozusagen Vorhersagen machen kann auf der Basis bestimmter Gesetze. Ich meine, der Prototyp der exakten Wissenschaften ist natürlich die Physik, aber auch die Biochemie jetzt, vielleicht nicht in dem Maße, aber doch ganz gewaltig, muss man sagen. Und hier möchte ich die erste Frage stellen, die erste richtige Frage jetzt. Und zwar, wann entdeckten Watson und Crick die Struktur der DNA? Abstimmen. '33, '39, '42, '46. Okay. Gut. 1953 entdeckten Watson und Crick die DNA. 34% haben das richtig gemacht. Wie gesagt, das ist eine Frage, die muss man nicht zwingend beantworten können. Ja? Aber dass man in der Größenordnung sozusagen liegt, das ist schon wichtig. Was sind Sie für ein Jahrgang im Durchschnitt? Bitte? 90. Also, haben Sie ein paar Klassen übersprungen, oder? Ne? 90? Bitte? Ach so, tatsächlich 90, ja, stimmt. Also Sie sind wie alt jetzt? 20, ja. Okay. Also das ist dann doch schon eine Zeit lang her für mich. Ich habe das erlebt, muss ich sagen. Ja, nicht ganz bewusst, ich bin 48er Jahrgang, aber immerhin 1953, da war ich also 5 Jahre alt, hat Watson und Crick diese DNA entdeckt. Und das ist ein unglaubliches Ergebnis. Ein unglaubliches Ergebnis, denn genau diese Tatsache, dass von Watson und Crick sozusagen erklärt wurde, erklärbar wurde, wie genetische Information, wie biologische Information kodiert ist, diese Tatsache ist es, die nach Meinung vieler die Biologie in eine vollkommen neue Kategorie hineingehoben hat, nämlich in die Kategorie der exakten Wissenschaft. Entdeckung der DNA vor ungefähr 60 Jahren. Und in diesem Jahr, 2011, feiern wir sozusagen die zehnjährige Bekanntgabe der Entschlüsselung des humanen Genoms. Also hier 1953 Watson und Crick haben dargelegt, haben gezeigt, und zwar fast theoretisch gezeigt, die haben kein Experiment gemacht, ja, und die haben nur gelesen, überlegt und in anderer Leute Bücher reingeguckt, ja, Laborbücher reingeguckt, haben sozusagen Ideen geklaut, aber haben dann die richtigen Schlüsse gezogen und haben gesagt, die DNA besteht aus einer Doppelhelix, wir kommen noch darauf zu sprechen, aus einer Doppelhelix, und hier in dieser DNA ist sozusagen die genetische Information kodiert. Und das ist das Prinzip hier der Doppelhelix und der Komplementarität der Basen. Nur 4 Buchstaben, A, C, G und T, das hatten andere Leute vorher rausbekommen. Und es ist dieses typische Gesetz der Komplementarität, dass immer in diesem Doppelstrang ein T einem A gegenübersteht und ein G einem C gegenübersteht. Und wie diese Buchstaben aufgereiht sind, das wurde erstmalig im Jahr 2001, damals in einer denkwürdigen Pressekonferenz mit Bill Clinton, also im Weißen Haus wurde es bekannt gegeben, und zwei Wissenschaftlern, die hier beteiligt waren. Francis Collins ist der eine, das war der Leiter eines Konsortiums von vielen Gruppen, von vielen Arbeitsgruppen international, das auch öffentlich gefördert wurde. Also hier flossen sozusagen Mittel der öffentlichen Hand hinein, damit wurde das gefördert. Und das andere war der Chef einer Firma, Greg Venter. Die Firma ist Celera Genomics und diese beiden hatten sozusagen parallel die Entschlüsselung jeder einzelnen Base, jedes einzelnen Buchstabens dieses Genoms publiziert. Total spannende Sache. Und das ist wirklich deshalb so interessant, weil wir heute wissen, dass diese Prinzipien generell sind. Und das heißt, dass jede genetische Information auf diesem Planeten, egal in welchem Organismus sie steckt oder welchen Organismus sie letztlich kodiert, nach diesem Prinzip funktioniert. Ja? Es gibt keine zweite Variante, wie man biologische Information kodieren kann. Gibt es nicht. Und das ist eben eins dieser Gesetze, ja, so ähnlich wie die Schwerkraft, ja, dass man weiß, ja, wenn ich eine Kugel habe, so eine Kugelstoßerkugel, ja, und ich lasse die fallen, ja, dann macht die niemals ein Loch in der Decke, ja, also ich fällt immer runter. Das ist das Gesetz der Schwerkraft. So ist es hier auch, wenn wir von genetischer Information sprechen, von biologischer Information sprechen, dann sprechen wir von diesem Prinzip, was Watson und Crick 1953 aufgeklärt haben, theoretisch, ohne was sehen zu können. Ja, unglaubliche Vorstellungskraft muss man dazu haben. Die haben nur so ein Röntgenbild gesehen, Streubild, also ganz komisch, könnte ich Ihnen zeigen. Also das erkenne ich nichts zum Beispiel. Ja, also da bin ich viel zu dumm zu. Und haben dann gebastelt. Ja, das haben Sie bei dem Bild hier, was Sie hier da oben gesehen haben, ja, das haben die sozusagen selber gebastelt mit Klammern und haben ausgeschnitten, ja, mit Pappe, haben hier die Basen hierhin modelliert und haben dann zeigen können, tatsächlich, das ist dieses Prinzip, was sich dann tatsächlich bewahrheitet hat. Also das ist ganz enorm, dass wir hier eben 1953 ein Gesetz kennengelernt haben, Gesetz der Biologie, das genau festlegt, wie heute biologische Information kodiert wird. Und das bedeutet, oder daraus abgeleitet, ist gleichzeitig die Tatsache, dass alles andere, was nachgeschaltet ist, ne, nach der Information, also die Realisierung der Information, die wir biochemisch beschreiben können, dass die auch nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten verlaufen. Die können zwar im Detail ein bisschen anders sein, da kann ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger realisiert sein, aber die Prinzipien sind immer die gleichen. Und das ist eine tolle Sache für dieses Fach jetzt hier, pharmazeutische Biologie, Grundlagen der Biochemie. Sie studieren ja eben nicht Biochemie oder Biologie, sondern sie studieren Pharmazie, und da ist die pharmazeutische Biologie oder die Biochemie, die Physiologie und so weiter, das sind Grundlagen, um nachher zu verstehen, wie Arzneimittel funktionieren, dass wir hier nicht im Detail uns diese Sachen angucken müssen. Dazu müssten wir ein anderes Fach studieren, dazu müssten Sie nur Biologie machen, ja? Wenn Sie jeden Käfer oder eine Kuh oder weiß der Geier was, irgendwas, eine Pflanze, alles ist irgendwie ein bisschen anders, aber im Prinzip alles das Gleiche. Diese biologischen Reaktionen und Regelkreise sind in allen Organismen mehr oder weniger identisch realisiert, die einen mehr, die einen ein bisschen weniger und so weiter. aber im Prinzip eben gleich, sodass wir hier hingehen können und diese hochkomplexe Sache didaktisch reduzieren können, um das herauszufiltrieren, was eben für uns als Pharmazeutinnen und Pharmazeuten wichtig ist. Und das ist das Thema der Vorlesung. Sie werden hier nicht Botanik hören, also botanische Biochemie oder die Biochemie des Kartoffelkäfers oder irgendwas, der sicherlich hier oder da noch eine Feinheit hat, ja, sondern wir werden versuchen oder wir müssen uns darauf konzentrieren, Prinzipien darzustellen. Und das kann man an für sich auch wirklich gut machen. Denn diese Prinzipien gelten im Wesentlichen für alle Lebensformen auf dieser Erde. Wir beschäftigen uns hier mit dem sogenannten Primärstoffwechsel. Das sind die Reaktionen, die erforderlich sind, um ein System, ja, ein biologisches System, das kodiert wird, dessen Funktionen kodiert werden durch DNA generell, um dieses biologische System tatsächlich auch lebend zu machen. Das heißt, mit Mechanismen auszustatten, die in der Lage sind, Energie zu produzieren und diese Energie zu nutzen, um letztlich sich zu teilen, zu vermehren, um die DNA zu amplifizieren. Das ist das Prinzip der Natur. Alles ist darauf ausgelegt, die eigene genetische Information zu vermehren, weil die Biologie in einer komplexen Kompetition steht, die man als Evolution bezeichnet. Und wie Sie wissen, nicht alles ist durch die Evolution durchgekommen. Aber das Prinzip, die Prinzipien sind durch die Evolution tatsächlich durchgekommen. Interessant ist auch zu wissen, dass diese Prinzipien, die hier auf dieser Erde realisiert sind, mit Sicherheit nicht die einzigen sind. Also Sie können sich mit wenig Fantasie durchaus andere Systeme vorstellen, wie beispielsweise Information kodiert werden kann. Zum Beispiel im Computer ist es ja ganz anders. Es ist auch Information, die da drin ist. Wenn Sie so eine DVD in den Computer reinschieben, ja, auf der DVD erkennen Sie zunächst einmal nichts, ne? Schieben den rein, auf einmal kommt da irgendwas auf dem Bildschirm an. Ja? Also Realisierung von Information ist das. Da ist kein Stück DNA drauf, ne? Vielleicht von Ihrem Finger ein bisschen, aber ansonsten spielt keine Rolle. Ja? Also, und Sie sehen, dass hier Information ganz anders kodiert ist und aufbereitet wird. Also dieses Prinzip der Kodierung über DNA, über Nukleinsäuren, ist eins von unendlich vielen Möglichkeiten. Und deshalb ist es auch wahrscheinlich, dass, wenn es noch Leben gibt außerhalb dieser Erde oder vielleicht dieses Sonnensystems, ja, wenn das jemals einer zu Gesicht kriegen könnte, dass das eben nicht so funktioniert, wie wir funktionieren. Das ist extrem unwahrscheinlich, dass zweimal das Gleiche entdeckt würde. Extrem unwahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es auch in der Evolution so gewesen, ja, dass sozusagen viele andere Systeme auch realisiert wurden, die aber dann komplett verloren gegangen sind. Durchgesetzt hat sich nur das System der Informationsspeicherung über doppelsträngige DNA. Und das ist in anderen Systemen, anderen abgeschlossenen Systemen, die eben nicht mit uns in Konkurrenz stehen, also wo die Evolution autonom abläuft, nicht in Konkurrenz zu diesem System. Ich weiß nicht, ob das besonders effizient ist, weiß ich nicht. Könnte mir auch vorstellen, dass das gar nicht mehr der Fall ist, aber es hat sich so durchgesetzt. Und in anderen Systemen könnte das ganz, ganz anders sein. Es ist tatsächlich so, das kann man heute ganz positiv sagen, dass nachdem diese Prinzipien erfunden worden sind, ja, zunächst einmal in dieser Uratmosphäre die primitiven organischen Moleküle, Biochemie ist organische Chemie, ja, die primitiven organischen Moleküle, die dann in der Ursuppe zusammengesetzt worden sind, alles rein zufällig, muss man sagen, ja, zu diesen ersten Nukleinsäuren hier, die damals auch, und das kann man heute tatsächlich auch experimentell zeigen, damals nicht nur Information enthielten, sondern auch Funktion, nämlich katalytische Funktion. Es gibt Enzyme, die bestehen nur aus RNA, also die brauchen kein Protein. Ja? Und dann dieses clevere Prinzip der doppelsträngigen DNA, wo sie, was gleichzeitig ein Replikationsprinzip darstellt, also dieser Reißverschluss, ja, wenn Sie den aufmachen und sozusagen einen neuen dran machen, ja, die Information des einen Strangs determiniert die Information des anderen Strangs, obwohl der eine Strang und der andere nicht identisch sind. Ja. Und dann schließlich die Translation, also die Übersetzung dieser Information in eine komplett neue Molekülart, nämlich in Proteine, deren Building Blocks Aminosäuren sind. Ja. Dieses Prinzip, das dann letztlich dadurch funktionsfähig wurde, wirklich funktionsfähig wurde, indem eine Membran außenherum gemacht wurde. Diese Membran, diese Biomembran ist extrem wichtig für Leben. Ja, wenn die nicht mehr da ist, diese Biomembran, dann stirbt ein solches System. Das ist Teil des Lebens dieser Biomembran. Das hat es dann ermöglicht, diese primitiven Organismen tatsächlich replizierbar zu machen, also dass sie sich vermehren können, sie sich verdoppeln, vervierfachen, verachtfachen, versechzehnfachen und so weiter können und dabei Fehler auffangen in der DNA bei dieser Replikation. Nichts ist perfekt in der Biologie. Das wäre eine Katastrophe, wenn die Biologie perfekt wäre. Das wäre eine absolute Katastrophe. Fehler sind Teil des Systems, nämlich eines Systems, das ausgerichtet ist auf Entwicklung. Ja? Also dass diese Teile sich teilen konnten, hier diese ersten Organismen immer weiter teilen konnten und dann schließlich komplexe Organismen daraus wurden, die jetzt nicht nur DNA, sozusagen genetische Information, in einer Zelle haben, um in dieser Zelle alles zu machen, was biochemisch wichtig ist, um diesen Teilungsprozess hier einzuleiten, sondern die sich zusammengerottet haben als vielzellige Organismen, zunächst sehr primitiv, aber dann immer komplexer, um Arbeitsteilung zu machen, um nicht alles zu realisieren, was gespeichert ist. In jeder unserer Zellen ist ja die gleiche DNA gespeichert. Ja. Ich sage mal, wir sind der Klon unserer Zygote, ja. Also was Sie hier sehen, denn dieser Dingermann hier, ich bin der Klon meiner Zygote. Ja. Zygote, das war diese erste Zelle, ja. Wenn die Eizelle mit dem Sperma verschmilzt, die erste diploide Zelle macht, ja. Das ist dieser Sexpart sozusagen, ja, der Funpart. Und danach kein Sex mehr, ne, alles nur noch Teilung, Teilung, Teilung. Ja. In jeder Zelle die gleiche Information, weil immer die Information komplett dupliziert wird, aber nicht in jeder Zelle die gleichen Proteine, weil je nach Zelltyp unterschiedliche Programme angeschaltet werden. Organismen machen Zellteilung, solche komplexen, Aufgabenteilung, solche komplexen Organismen. Und das ist eben alles im Laufe der Evolution passiert. Aber alles nach dem gleichen Prinzip. Es gibt keine Ausnahme. Und man kann vorhersagen, absolut vorhersagen, dass jeder Organismus, den wir noch finden werden, da sind noch ganz viele, die wir noch nicht kennen, ganz, ganz viele, dass jeder Organismus nach diesem Prinzip funktioniert. Und das ist die tolle Sache, die man ableiten kann aus dieser Evolution heraus, die seinerzeit erstmalig sensationell, muss man sagen, formuliert wurde, von Charles Darwin 1859 in seinem Buch On the Origin of Species, ist ungefähr 150 Jahre alt, dieses Buch, muss man sich mal vorstellen. Der hatte keine Ahnung von DNA, ja, das war erst 1953, die sich hier sind wir bei, das war ungefähr 1900, als dieses Buch geschrieben wurde, 1909 ganz genau. Der schrieb damals, er formulierte die bis heute gültige und allgemein akzeptierte Evolutionstheorie, ne, durch reines Beobachten, nach der die Entwicklung der Arten graduell verläuft und auf geringen erblichen Unterschieden, Fehlern, die bei der Replikation gemacht werden, also Mutationen in den Erbanlagen, in Genen, Darwin wusste nichts von Genen, gar nichts, ja, der Individuen einer Art beruhen, deren Ausprägung durch unterschiedliche Fähigkeit zur Anpassung an die sich ändernden Umweltbedingungen, was wir Selektion nennen, verschieden stark an Nachkommen weitervererbt wurden. Und das ist das Prinzip Survival of the Fittest, das Darwin selbst nie so formuliert hat, das ihm immer wieder in den Mund gelegt hat, aber das natürlich in gewisser Weise stimmt. Ne? Die Umweltveränderungen waren dramatisch damals. Die Biochemie ist ja entstanden zunächst einmal in einer nicht sauerstoffhaltigen Atmosphäre, also total lebensfeindlichen Atmosphäre. Da sind die ersten Moleküle gemacht worden. Und als das dann umschlug, als dann Sauerstoff produziert wurde durch Organismen, muss man ganz klar sagen, durch die ersten Organismen, die in der Lage waren, Photosynthese zu machen, da begann auch die Evolution wirklich an Fahrt aufzunehmen, bis hin ja, von den primitivsten Organismen bis hin zu den großen Säugetieren oder den komplexen Pflanzen. Nun, das ist das Buch hier, On the Origin of Species. 1909 ist das publiziert worden, also 2009, vor zwei Jahren, haben wir 200 Jahre Darwin und 150 Jahre On the Origin of Species gefeiert, sozusagen. Nun, wir können also davon ausgehen, dass diese Prinzipien auch in Organismen auf dieser Erde gelten, die vielleicht noch gar nicht entdeckt wurden. Und da muss ich mal schauen. Ja, da stelle ich mal die nächste Frage. Mal gucken, wie Sie die beantworten, weil die sollten Sie eigentlich beantworten können. Wir haben schon drüber gesprochen. Wann wurde die Entschlüsselung des humanen Genoms bekannt gegeben? Ja, okay. Sieht gut aus. Das finde ich cool. Also Sie passen auf, das ist, Sie hören zu, das ist sehr, sehr gut. Ab und zu stelle ich solche Fragen, wo Sie auch nochmal selbst prüfen, oh, da habe ich es gepennt. Hat er es tatsächlich schon gesagt? Ja, das hat er schon gesagt. Und, das kann man dann hier abfragen. Also es war 1953 war die Entdeckung der DNA-Doppelhelix durch Wurzeln und Crick und 2001 die Entschlüsselung des Genoms, ja, wurde da bekannt gegeben. Und jetzt die nächste Frage, wann wurde der genetische Code entschlüsselt? Sie wissen vielleicht, ich greife jetzt ein bisschen vor für die, die es nicht kennen, aber wir haben das Prinzip der DNA und dann das Umschreiben von der RNA, also von der Nukleinsäurewelt in die Proteinwelt, basiert ja auf dem genetischen Code. Und wann, meinen Sie, wo der entschlüsselt? Wir haben jetzt zwei Daten, zwei Eckpunkte. Also das eine ist 1953, Entdeckung der DNA, 2001, Entschlüsselung des humanen Genoms. Was glauben Sie, wann der genetische Code entschlüsselt wurde? Gut, das haben wir auch gut aufgepasst, muss ich sagen. Ich meine, ich glaube nicht, dass Sie das gewusst haben, sage ich jetzt mal. Also müsste ich sogar noch richtig aufpassen. Aber Sie sind fix mit dem Hingucken. Das ist, das ist wunderbar, wunderbar. Ich finde das herrlich. Ja. Also das zeigt Ihnen auch, wenn die Leute bei mir Staatsexamen gemacht haben, rausgehen und sagen die, wissen Sie, Herr Professor Dingermann, wir wussten nicht, dass wir das alles gelernt hatten. Ja? Sie glauben gar nicht, was Sie alles lernen oder wozu Sie in der Lage sind, wenn Sie nur sich sozusagen konzentrieren. Ja? Da können Sie unglaublich schnell gucken zum Beispiel und Sie lernen unheimlich viel, was Sie niemals bewusst gelernt haben. Ne? Wenn heute einer gut Englisch spricht oder Spanisch oder sowas, Sie haben komplett vergessen, dass er mal Vokabeln gelernt hat, oder? Also ich habe auch nie Vokabeln gelernt, muss ich ehrlich sagen, aber glaube ich jedenfalls. Aber das sind so Routinen, die vergisst man dann einfach, weil man dann nachher so routiniert ist auf einem viel, viel höheren Level. Und das ist das Tolle daran. 1961 der genetische Code entschlüsselt. Und auch dieser Code, und das ist das Entscheidende, ist universell. Das ist die Basis der Gentechnik. Wenn ich einen Vortrag halte, zum Beispiel über gentechnische Arzneimittel, ja, dann ist das die Voraussetzung. Ein gentechnisches Arzneimittel ist in aller Regel ein humanes Protein, das aber nicht aus dem Menschen kommt. Sondern es ist ein humanes Protein, das vielleicht aus einem Bakterium, aus einer Hefe oder was auch immer kommt, oder eine Ziege oder so. Und was man macht, ist, man nimmt das Gen des Menschen und steckt das in ein Bakterium hinein. Und dieses Bakterium macht dann dieses humane Protein. Weil alle Prinzipien, diese Prinzipien, aber auch die Prinzipien, die Translation von der Nukleinsäure in die Proteine, weil das alles universell ist. Das ist der universelle genetische Code, heißt das so schön. Das ist eine ganz tolle Sache, die wird von den Routiniers einfach vergessen. Und eigentlich nur jemand, der das zum ersten Mal so richtig hört, kann darüber staunen. Ich jedenfalls staune da jedes Mal drüber. Das ist sowas Fantastisches, das kann man gar nicht glauben. Und das ist eben auch technologisch so wichtig. Für uns sind heute gentechnische Arzneimittel ganz, ganz wichtig. Und das ist die Basis. Das ist die Basis hier, die Universalität des genetischen Codes. Spielt keine Rolle, wo die Information ist, in welchem genetischen Background. Selbst ein Bakterium, das niemals Insulin machen würde, wird hier gezwungen, Insulin zu machen, weil es gar nichts anderes machen kann. Weil die Information eindeutig ist und eindeutig translatiert wird in das, was der Mensch macht. Sehr komplex. In allen Zellen ist dieses Gen. Allerdings wird es nur gemacht im Pankreas, in den Langerhanschen Inseln und da in den B-Zellen, in den Beta-Zellen. Nur da wird Insulin gemacht. Das ist Differenzierung. Okay, meine Damen und Herren. Stellen Sie die Dinger wieder hier rein und wenn Sie nächstes Mal kommen, krapschen Sie sich eins und dann sehen wir uns Montag wieder.